Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, wir hören ein Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24, ab Vers 9. Hier spricht der Herr Jesus Christus zu uns. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt oder aushält bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Königreich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wir erheben uns nochmals zum Gebet. Allmächtiger Gott und Vater, im Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus rühmen und preisen wir dich, dass du uns erlöst hast am Kreuz auf Golgatha durch das heilige Blut, das der Sohn Jesus vergossen hat. Und wir sehen, dass auch heute viel Blut fließt, deiner Jüngerinnen und Jünger. Wir bitten dich für alle Verfolgten, dass du ihnen beistehst. Und wir bitten dich, dass das Evangelium noch hinauslaufen kann durch Gnade und durch offene Türen, die du schenkst. Hilf auch jetzt, dein Wort recht zu verstehen und auszulegen. Amen. Liebe Geschwister, wir leben in sehr ernster Zeit. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist. Wir stehen eventuell vor einem Bürgerkrieg, wir stehen eventuell vor einem neuen Weltkrieg, wir stehen eventuell vor weiteren Terroranschlägen und dazu können wir auch hier nicht schweigen. Und deshalb habe ich diese Stelle herausgesucht. Die Woche war sehr viel die Rede von den Terroranschlägen in Paris. Es hat dort keine Christen getroffen. Aber gleichzeitig stirbt, während wir hier versammelt sind, sterben etwa 18 Christen in diesen 1,5 Stunden im Durchschnitt weltweit, die getötet werden durch die Verfolgung. Alle 5 Minuten im Schnitt wird ein Christ, eine Christin weltweit getötet. Durch kommunistische Regimes, durch islamische Regimes. Das sind keine Einzelfälle, sondern das ist Tatsache weltweit. Während die Verführung von Christen vor allem in Ländern einsetzt, wo die christliche Religionsausübung staatlich erlaubt ist, haben Christen in anderen Ländern mit dem Problem der Verfolgung zu kämpfen. Es mag manche Menschen in unserer sogenannten aufgeklärten Zeit unvorstellbar erscheinen, und doch gab es im 20. und auch im 21. Jahrhundert die größten Christenverfolgungen aller Zeiten. Und viele, die verfolgt werden, kommen zu uns, um Zuflucht zu suchen. Wir wollen sie auch freundlich aufnehmen, die wirklich fliehen müssen um ihres Lebens willen. Es gibt Statistiken, wobei man das nie genau weiß, über die Verfolgungen. Ich möchte aber zitieren aus der Zeitung Die Welt einige Meldungen der letzten Monate, was da so über Christenverfolgung steht. In einer weltlichen Zeitschrift Die Welt, ja, kennen vielleicht manche. Da steht zum Beispiel oder stand am 31.07.2014, das tödliche N wird zum Symbol des Widerstands. Islamisten schmierten den Buchstaben N an die Haustüren von Christen, die sie im irakischen Mosul verfolgten. Über die sozialen Netzwerke entwickelt er sich nun zu einem Symbol der Solidarität. Oder über den Irak wird berichtet am 7.08.2014, 100.000 Christen flüchten vor islamischem Staat. Mindestens 100.000. Die Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat bringen im Norden des Irak weitere Gebiete unter ihre Kontrolle. Laut dem Führer der chaldäischen Minderheit sind 100.000 Christen auf der Flucht. Paris war also kein Einzelfall. Ja, es ist eine weltweite Erscheinung, dieses Morden und Töten. Und dann über Deutschland wird berichtet am 12.08.2014 in der Welt. Christen spüren auch in Deutschland den Hass. Mit den Flüchtlingen kommen auch die Konflikte ihrer Herkunftsländer nach Deutschland. Asylsuchende Christen aus der arabischen Welt sind auch in Deutschland Attacken radikaler Moslems ausgesetzt. Also der Bürgerkrieg wird auch bis hierher verlagert. Oder am 27.08.2014 über Christen im Irak. Wir tragen das Kreuz, dann sollen sie uns töten. Die islamistische Terrormiliz im Irak bedroht Andersgläubige mit dem Tod. Zehntausende Christen sind wiederum auf der Flucht. Kommen wir zum September, 6.9.2014. Und ich war ja schon mehrfach in Israel. Es gibt in Israel kein Kaufhaus, das nicht bewacht werden muss. Wer schon mal dort war, kann das bestätigen. Bald sind wir auch in Europa eventuell soweit. Am 6.9.2014, Christen im Libanon rüsten sich für Kampf gegen IS. Sie werden uns grundlos die Kehle durchschneiden. Der Schrecken des Islamischen Staates in Syrien und im Irak verschreckt die Christen im Libanon. Dann am 22.9. Boko Haram in Nigeria hat wieder Dörfer niedergebrannt. Oder in Ägypten, wo jetzt aber Gott sei Dank eine andere Regierung ist, die dem Einhalt gebietet. Da stand am 1.10.2014, Koptenfamilie flieht vor muslimischen Angreifern. Oder in China war jetzt auch an Weihnachten wieder eine gewisse Verfolgung und so weiter. Ich will es nicht vertiefen, auch keine Details beschreiben, wie das dann geschieht, dieses Gemetzel, auch aus Rücksicht auf die Kinder. Aber wir wollen beten für unsere Geschwister, dass sie festbleiben und dass sie den Herrn nicht verleugnen. Das ist immer die Alternative, vor die sie stellt, entweder auszurufen, Allah Akbar, oder Jesus weiter zu bekennen. Wie würden wir handeln, wenn es von uns verlangt wird? Wir haben vorhin schon gehört, Jesus ist der einzige Weg. Halten wir dann auch daran fest, wenn es darum geht, Tod oder Leben. Ja, liebe Geschwister, Religionsstatistiker haben Folgendes festgestellt. Und zwar wurde das offiziell auch in einer Akte der OSZE, also Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, veröffentlicht, entnommen aus der World Christian Encyclopedia. Das sind natürlich nur geschätzte Zahlen, da zitiere ich daraus. Das heißt, dass es in den ersten 2000 Jahren des Christentums rund 70 Millionen christliche Märtyrer gab. 70 Millionen, die wir wohl die meisten, die wirklich wiedergeboren waren, im Himmel wiedersehen werden. Aber von diesen 70 Millionen sind 45 Millionen allein im 20. Jahrhundert umgebracht worden. 45 Millionen Brüder und Schwestern. Von Jahr 2000 an stieg die Zahl der ermordeten Christen stark an, bis sie 2005 mit jährlich 160.000 neuen Märtyrern einen erschreckenden Höhepunkt erreichte. Und gehen wir jetzt nur mal von einer Zahl von etwa 105.000 getöteten Christen jährlich aus, dann bedeutet es, dass täglich weltweit zwischen 287 und 288 Christen ermordet werden. Darüber berichtet keine Zeitung, ja, wo Christen ermordet werden. Da wird selten berichtet. Bei Säkularen schon eher. Obwohl jeder ein Toter zu viel ist, das ist ganz klar. Und das sind 12 Christen jede Stunde oder ein Christ alle 5 Minuten. So wird in dieser offiziellen OSZE-Urkunde festgestellt. Nordkorea ist das Land mit der schlimmsten Christenverfolgung. Da gibt es Zwangslager, wo sie gefoltert werden und qualvoll zu Tode gebracht. Aber auch in Kasachstan, wo ja einige von euch herkommen, wurden jetzt unter der islamischen Regierung restriktive Religionsgesetze eingeführt, sodass man auch da in der Glaubensfreiheit immer mehr beschränkt wird. Es werden nur noch größere Versammlungen, die registriert sind, anerkannt, soweit ich weiß, und kleinere Versammlungen, die sind praktisch verboten. So habe ich jedenfalls gehört. Hausgemeinden werden praktisch in die Illegalität getrieben. Soweit ist es auch dort. Die panislamische Konferenz erließ im Jahr 1980 in Lahore in Pakistan folgenden Geheimbeschluss. Das ganze Gebiet des Nahen Ostens, also um das Mittelmeer herum mit Israel und Ägypten und so weiter, das ganze Gebiet ist, so haben sie 1980 schon beschlossen, bis zum Jahre 2000 völlig zu islamisieren. Und zwar dergestalt im Mittleren Osten, dass alle Lebenden, die nicht Moslems geworden sind, und die Israelis, also die Juden, völlig ausgelöscht werden müssen. Das hat man also offiziell beschlossen. Also die koptischen Christen in Ägypten, die Christen in Irak, Iran, Türkei, Libanon, Syrien und natürlich die Juden. Von daher ist es etwas völlig anderes, wenn man sagt, Juden und Moslem sei das Gleiche. Nein, es sind verschiedene Gottheiten. Der Gott Israels ist auch unser Gott und Vater. Und aus ihm kam ja der Herr Jesus heraus, der Messias. Aber der Gott des Islam, es ist ein anderer Gott. Unser Gott hat nie befohlen, dass wir alle auslöschen sollten, um den Frieden zu errichten. Im Gegenteil. Der Herr Jesus hat gesagt, liebet eure Feinde, segnet die euch verfluchen, betet für eure Verfolger und Verleumder. Ich gebe es jetzt frei wieder. Wir kennen das alle aus der Bergpredigt. Und das wollen wir auch allen aufrichtigen Muslimen zurufen. Viele unter diesen Menschen, die auch hier ganz normal leben, sie sind nachdenklich geworden. Was ist eigentlich mit dem Islam los? Ja, was steht im Koran? Diese Tötungsaufrufe. Und sowas finden wir im Neuen Testament nicht. Und wir wollen ihnen jetzt umso mehr die Liebe Jesu bezeugen. Wir haben heute das Missionsfeld vor der Haustür. Und es gilt darum, in Liebe auf diese Menschen zuzugehen, auch in Barmherzigkeit. Sie wissen nichts anderes. Sie sind so aufgewachsen. Und viele sind auch wirklich friedliebend. Ich denke, die allermeisten. Aber ihre Religion ist eben dann letztendlich ein Problem, wenn sie diese Suren, die zur Tötung auffordern, wirklich ernst nehmen, wie es die Radikalen machen. Also wir wollen ihnen Jesus bezeugen. Das ist das Einzige, was wir tun können. Umso mehr jetzt hinausgehen, Evangelium verkündigen und sagen, es gibt eine wirkliche Alternative zu diesem Töten und Hassen, nämlich die Liebe Gottes, die Liebe, die in Jesus Christus gekommen ist. Es sollte uns noch mehr anspornen zum Missionsauftrag. Der Herr Jesus hat gesagt, wir lesen es in Johannes 15, Verse 18 folgende, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und in Matthäus 24, 9 haben wir ja gehört, sie werden euch der Bedrängnis preisgeben. Das sind die Jüngerinnen und Jünger des Herrn. Euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Das erfüllt sich gerade in der Endzeit vermehrt, wo das zunimmt. Wir wollen beten für die Verfolgten und auch für uns, dass wir festbleiben. Und der Herr gibt uns auch eine Verheißung. In Offenbarung 2, Vers 10, das gilt auch uns, da steht, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei getreu bis zum Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Nun, liebe Geschwister, ich habe gesagt, die einzige Alternative, was wir tun können, ist beten, auch um Frieden beten in unserem Land, auch in diesen Ländern, wo die Verfolgung schon ist, bitten, dass das aufhört, dass viele Muslime den Gott der Liebe und des Friedens, Jesus Christus, als seinen Sohn erkennen, auch viele Kommunisten. Ja, auch dort ist ja noch Verfolgung, in China etwas abgemildert, aber immer noch in Nordkorea besonders schlimm. Das ist das Land mit der schlimmsten Verfolgungsrate, Nordkorea. Und wir können auch beten, dass dort bald eine Regierungsänderung kommt. In Südkorea gibt es so viele Christen wie in fast keinem anderen Land. Seoul, ja. Ob das jetzt alles echt ist und so, manche Gemeinden, das ist eine andere Frage. Aber trotzdem, es ist ein sehr christliches Land, Südkorea, im Unterschied zu Nordkorea, wo die Christen im Untergrund und in der Verfolgung leben müssen. Der Herr Jesus hat ja auch gesagt, das steht auch in Matthäus 24, Vers 14, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Liebe Geschwister, das läuft parallel. Es laufen ja mindestens 4 heilsgeschichtliche Linien parallel. Die erste Linie ist die Linie der Verfolgung, wie ich es jetzt genannt habe, in dieser Reihenfolge möchte ich es jetzt nochmal sagen, die Verfolgung, aber gleichzeitig auch die Weltmission. Die Weltmission kann nicht aufgehalten werden. Man muss sogar sagen, so schmerzlich das ist, je mehr Verfolgung, umso mehr Erweckung. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Gemeinde, so hat mal Tertullian formuliert. Und das erfüllt sich auch in unserer Zeit. Wie viele kommen jetzt zum Glauben in Ägypten? Man hört von Erweckungen, gerade in diesen überwiegend islamischen Ländern, wo viele aufrechtsuchende Menschen, auch unter den Muslimen, zum Nachdenken kommen, zum Glauben kommen, umkehren vom Weg der Gewalt, des Hasses, des Fanatismus und zur wirklichen Liebe Jesu Christi gelangen. Das ist unsere Botschaft. Und wir wollen selber auf keinen Fall mit Hass reagieren, sondern mit Liebe, mit Barmherzigkeit. Sie tun uns wirklich leid, diese Menschen, die eben das nur so kennen und noch nichts von Jesus gehört haben oder nicht verstanden haben, wer Jesus ist. Wer ist Jesus? Er ist der Sohn des einzig wahren Gottes, der deine und meine Sünde am Kreuz von Golgatha getragen hat, auf sich genommen hat. Wenn man einen Muslim fragt, ja, wie kommst du denn in den Himmel? Dann müssen sie ihre Werke nennen, ja, die 5 Säulen des Islam, beten, fasten, wallfahren, Almosen geben, noch einiges weitere, auch die Wallfahrt nach Mekka. Aber sie wissen es nie ganz genau, ob das ausreicht. Eine Werkreligion, wie auch viele andere auch der Humanismus sind alles Werkreligionen letztendlich. Aber Jesus, der einzige Weg zum Vater, wir haben es schon gehört in der ersten Predigt, das ist die einzige Hilfe, die einzige Rettung. Weil Jesus hat stellvertretend unsere Sünden auf sich genommen. Und wenn wir sein stellvertretendes Opfer für uns annehmen, haben wir Vergebung der Sünden. Sind wir völlig reingewaschen. Wir können das nie aus eigener Kraft tun. Möchten wir auch allen suchenden Menschen aus allen Religionen zurufen. Komm zu Jesus, er wäscht dich rein und du darfst Gewissheit haben, dass du im Himmel bist. Du darfst wirkliche Heilsgewissheit haben. Es gibt es in keiner Religion, nur im christlichen Glauben gibt es Heilsgewissheit. Ja, sogar die Juden ohne Jesus haben keine Heilsgewissheit. Wir waren kürzlich eingeladen, in einer Synagoge zu besichtigen. Es war sehr schön, sehr informativ. Wir haben viel Gemeinsames auch gehört. Aber wo dann ein Bruder die Frage stellte, ja, wie wisst ihr denn, dass er in den Himmel kommt? Dann kam die Antwort, wir hoffen, dass unsere Werke ausreichen. Ja, das hat mich dann doch etwas traurig gemacht. Ach, wie gern verkündigen wir ihnen Jesus als den schon gekommenen Messias. Ja, auch Israels, auch der Nationen, auch für die Moslems, die zu Jesus finden, die das annehmen, diesen Heiland. Und dann tun wir die guten Werke, wenn wir gerettet sind, aus seiner Kraft heraus. Das ist ganz anders, als wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, uns in den Himmel zu bringen. Welcher Unterschied, liebe Freunde, liebe Geschwister. Ja, ich möchte jetzt noch etwas sagen über Evangelisation und Mission. Das ist der zweite wichtige Teil. Und das ist auch unser Auftrag. Vielleicht sagt mancher, ja, ich kann das nicht so, aber du kannst auch durch dein Leben ein Zeugnis sein, als ein Brief Christi, wie die Bibel sagt. In deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, in der Arbeitsstelle, indem du die groben Witze nicht mitmachst zum Beispiel, indem du hilfsbereit bist, indem du ja, Jesus einfach vorlebst. Die Leute nicht totpredigen, aber wenn sie dann fragen, warum bist du anders, dann kann man sagen, ich bin Christ und ich habe Jesus lieb. Ich möchte nicht in der Sünde leben, sondern möchte ein Licht sein in dieser Welt. Auch wenn ich nicht vollkommen bin. Ja. Das werden die Nachbarn und so weiter auch wissen oder die Kollegen. Aber trotzdem sehen sie, dass da etwas anders ist. Nun, die Weltmission, dazu möchte ich jetzt noch einiges sagen. Sie hat große Fortschritte erzielt. Nicht alle, die jetzt in diesen Statistiken genannt sind, sind wirkliche wiedergeborene Christen. Es sind auch viele Namenschristen darunter. Aber doch wird das Evangelium ausgebreitet. Das Christentum als Religion, jetzt allgemein gesagt, wobei der christliche Glaube ja keine Religion ist, sondern die lebendige Beziehung zum wirklichen, wahren Gott. Ja. Aber das Christentum als Religion stellt offiziell etwa ein Drittel der Weltbevölkerung, darunter natürlich viele Namenschristen, die es nur dem Taufschein nach sind, ja, zum Beispiel. Laut dem Religionsstatistiker David Barrett ist der Anteil der nicht evangelisierten Bevölkerung zurückgegangen. Also die noch nie etwas gehört haben von Jesus oder sich auch nicht zum Christentum zählen, ist zurückgegangen. Etwa von 1970 bis 1995 von 1,4 Milliarden auf 1,12 Milliarden. Und dann bis zur Jahrtausendwende noch weiter zurückgegangen. Trugen 1970 noch 240.000 Missionare das Evangelium in fremde Länder. So waren es 1995 bereits 398.000 und jetzt dürfte es ungefähr 1 Million sein. Also die wirklich als Missionare eingesegnet sind und ausgesandt. Aber natürlich jeder Christ, jede Christin sollte ein Missionar und eine Missionarin sein. Mitte der 90er Jahre wurden jährlich ca. 62 Millionen Bibeln verbreitet. Im Jahr 2010 sind es jährlich bereits rund 80 Millionen Bibeln gewesen, die weltweit verbreitet werden, Jahr für Jahr. Es gibt momentan rund 50.000 christliche Zeitschriften weltweit, natürlich in unterschiedlicher Qualität, aber immerhin. Und jedes Jahr erscheinen ebenfalls in unterschiedlicher Qualität, aber immerhin ca. 25.000 neue christliche Bücher. Ja, ist auch eine erstaunliche Zahl. Rund um den Erdball existieren über 4.000 christliche Rundfunk- und Fernsehstationen, die das Evangelium verkündigen, auch mit unterschiedlicher Tendenz, aber immerhin. Weltweit existieren mindestens, das frage ich jetzt euch mal, wie viele Sprachen? Wer weiß das von den Kindern? Wie viele Sprachen etwa gibt es? 5? 10? Was denkt ihr, wie viele Sprachen? Mit oder ohne. Es gibt etwa 6.500 Sprachen. Wir können die nie alle lernen. kleinen Bruchteil. Aber das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, möchte ich es nochmal sagen, diese 6500 Sprachen, die Bibel, die komplette Bibel ist in rund 5000 Sprachen übersetzt, Altes und Neues Testament, aber Teile der Bibel inzwischen 2500 bis knapp 3000 Sprachen. Jedes Jahr kommen weitere Übersetzungen hinzu. Aber alle Hauptsprachen, alle wichtigen Sprachen, die weite Verbreitung haben, sind schon länger erreicht. Und es sind noch einige Stammessprachen, in die es übersetzt wird, kleinere Bevölkerungsgruppen. Und wir sehen, dass heute ca. 98% der Weltbevölkerung die Bibel lesen können in einer Sprache, die sie verstehen. Aber in praktisch alle Sprachen ist das Evangelium auf Schallplatten oder Kassetten gesprochen oder CDs durch Gospel Recordings und andere Werke. Das ist also schon sehr weit fortgeschritten. Und der Herr hat ja gesagt, dass er wiederkommen wird, wenn allen Völkern, wenn allen Nationen das Evangelium verkündigt worden ist. Es gab große Erweckungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gleichzeitig, wo die großen Verfolgungen auch waren. Vor allem in Afrika, Indonesien, Lateinamerika, also Südamerika, China und Südkorea. Gerade in Gebieten, wo die Verfolgung ganz nahe ist oder sogar im Land direkt ist, gab es auch große Erweckungen. Patrick Johnston schreibt in seinem Buch Gebet für die Welt, wo sämtliche Länder aufgelistet sind mit den Gebetsanliegen, sehr interessantes Buch, gerade für Beter und Beterinnen sehr zu empfehlen. Da lesen wir zum Beispiel, wer nach Offenbarung 7, Vers 9 bis 10 aus allen Sprachen, Völkern und Nationen Menschen vor dem Thron des Lammes stehen werden, dann muss es in jeder ethnolinguistischen Gruppe, also in jeder volkssprachlichen Gruppe, wenigstens eine aktive, zeugnisgebende Gemeinde geben, in jeder Sprachgruppe. Und das ist heute, soweit ich es überblicken kann, keiner weiß es ja ganz genau, doch weitesthin schon der Fall. Ja, es erfüllt sich wirklich, was der Herr Jesus gesagt hat. Es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ja, wir wollen dieses Evangelium der Rettung und auch des wahren Friedens, der aus dem Herzen dann in die Welt hinein ausströmt, auch verkündigen, um auch hier in unserem Land den Frieden aufrechtzuerhalten, um auch weltweit. Der Herr Jesus sagt zwar voraus, es werden Kriege kommen, aber wir sollen diese Kriege nicht noch fördern, sondern wir sollen die Liebe Christi verkündigen. Was die ungläubige Welt macht, was die irregeleiteten religiösen Extremisten machen, das ist deren Schuld. Aber wir sind aufgerufen, die Botschaft vom Friedefürsten Jesus Christus zu verkündigen. Gerade am Freitag, einen Tag vor der Gründung unserer Lukas-Schriftenmission, was ja wir gestern hier mit einigen Geschwistern gründen durften, betet auch dafür. Einen Tag vorher hat der Herr wie eine Bestätigung gerade dieses Heft mir zukommen lassen, Gemeindegründung, empfehle ich euch mal zu lesen. Da ist ein sehr guter Artikel, überhaupt einige sehr gute Artikel drin über Evangelisation. Und daraus möchte ich abschließend einige Zitate bringen. Und zwar schreibt der Autor Thomas Lange einiges hier über Evangelisation, was mich auch sehr bewegt hat und nochmal ermutigt hat und was eine Bestätigung war auch für unsere eigenen Missionseinsätze, die wir ja auch einmal im Monat hier in unserer Gemeinde machen. Und ja, ich freue mich so sehr, dass wir hier das Evangelium auch in unserer Stadt noch frei verkündigen dürfen. Hier schreibt Thomas Lange in dem Artikel Der vergessene Auftrag Folgendes. Er bringt hier einige Zitate. Zum Beispiel, wenn wir wissen, dass die Gesetzlosen sterben und in die Hölle kommen werden und sie nicht warnen, dann wird ihr Blut von unserer Hand gefordert werden. Ein Zitat hier von Mike Cahill. Ja, in Hesekiel steht es ja auch zu lesen, wenn du weißt, dass der Gottlose sterben wird wegen seiner Sünde und du warnst ihn nicht, dann wirst du selber an seinem Blut schuldig sein. Natürlich, liebe Geschwister, wir können nicht alle Menschen hier warnen. Wir haben nur eine kleine Kraft. Aber die, die der Herr uns zeigt, da wo wir eine Verantwortung wahrnehmen können, da sollen wir auch nicht schweigen, sondern freudig den Herrn Jesus bezeugen. Aber aus Liebe, nicht nur aus Pflichtgefühl. Es sollte die Liebe zu den Verlorenen unser Hauptmotiv sein. Er bringt ein weiteres Zitat in diesem Artikel. Und da heißt es, was wird in 300 Millionen Jahren das Einzige sein, was zählt? Nicht, dass er jetzt verwechselt, hat nichts mit Evolutionslehre zu tun, das geht ja in die Vergangenheit, sondern hier geht es um die Zukunft, um die Ewigkeit. In 300 Millionen Jahren, es können auch 350 Millionen Jahre sein oder eine Milliarde Jahre in der Zukunft. Und er fragt, was wird in 300 Millionen Jahren das Einzige sein, was zählt? Ja, was denkt ihr, was zählt dann in 300 Millionen Jahren? Was ist dann wichtig? Er fragt, ist es dann wichtig, wie viel Geld du verdient hast? Ist es dann wichtig, welches Auto du gefahren hast? Ist es dann wichtig, wer dieses Jahr die Fußballmeisterschaft und die Champions League gewonnen hat? Ist es dann wichtig, mit wem du ausgegangen bist? In 300 Millionen Jahren wird einzig und allein zählen und wichtig sein, wer in dem Himmel und wer in der Hölle ist. Das ist das Einzige, was dann noch zählt. Wer im Himmel und wer in der Hölle ist. Und wenn es das Einzige ist, was dann zählen wird, so sollte es jetzt eines unserer größten Anliegen sein oder überhaupt das größte Anliegen, Menschen einzuladen, in den Himmel zu kommen, damit sie ewige Freude, Seligkeit und Gemeinschaft mit dem Herrn haben dürfen. Er bringt hier auch eine Zahl, der Autor, und sagt, jeden Tag sterben weltweit etwa 150.000 Menschen. So auch viele Statistiken heute. Ja. Das sind jetzt Zahlen, aber hinter jeder Zahl verbirgt sich ein Schicksal. Jeden Tag etwa 150.000. 150.000 Menschen pro Tag verlassen das Diesseits und betreten die Welt des Jenseits. Irgendwann sind wir auch dabei. Wie viele der 150.000 Menschen, die täglich diese Erde verlassen, fahren zur Hölle und werden vielleicht mal uns die Schuld geben, dass wir geschwiegen haben und es ihnen nicht gesagt, wenn es unsere Nachbarn waren, unsere Freunde, unsere Familienangehörigen, unsere Berufskollegen. Ich habe es auch schon in einzelnen Fällen versäumt, das hat mir nachher bitter leid getan. Hätte ich jemanden noch im Krankenhaus besuchen sollen und habe gehört, es ist die Person schon gestorben. Jetzt bin ich immer sehr schnell, wenn ich höre, jemand ist im Krankenhaus, den ich kenne und wo ich nochmal vielleicht etwas sagen könnte von Jesus und wie man in den Himmel kommt. Also versäumt es nicht, versäumt es nicht. Der Herr ist gnädig und es ist auch, wenn ich darüber Buße tue, vergeben. Dieses Schweigen, aber das kann keine Ausrede sein, dass wir sagen, ja, dann schweigen wir einfach und behalten das Heil für uns. Nein, wir sollen keine Egoisten des Seelenheils sein, sondern die frohe Botschaft freudig weitergeben. Und ich möchte auch so sagen, Gottesfurcht, wirkliche Ehrfurcht vor Gott ist das Gegenteil von Menschenfurcht. Ja. Gottesfurcht ist das Gegenteil von Menschenfurcht. Wer noch Menschenfurcht hat, der sollte sich fragen, ob er wirklich Gott über alles ehrt und fürchtet. Denn wenn ich Angst vor Menschen habe, dann bin ich nicht wirklich in der Geborgenheit des Herrn. Ich könnte jetzt diese Predigt hier auch nicht halten über dieses schwierige Thema, wenn ich Angst vor Menschen hätte. Oder wie seht ihr das? Ja, den ersten Teil, wenn er da zurückdenkt. Wir dürfen geborgen sein in der Hand des Herrn, egal was uns geschieht, wenn wir Jesu Jünger sind. Ich bringe noch einige wenige Zitate und dann komme ich zum Ende. Das hat mich auch sehr aufgerüttelt, dieser Artikel. Könnt ihr vielleicht für die Gemeinde bestellen, einige Exemplare und auslegen. Gemeindegründung heißt diese Zeitschrift. Hier steht noch zu lesen, erste Frage, was soll getan werden? Und die Frage stellen wir auch uns, was sollen wir tun? Antwort, das Evangelium soll verbreitet werden, solange es noch möglich ist. Wenn nicht mehr, dann in den Gefängnissen. Zweite Frage, wer soll das Evangelium verbreiten? Antwort, wir als Jesu Jünger und Nachfolger. Dritte Frage, wann und für wie lange soll es verbreitet werden? Antwort, zu jeder Zeit, bis Jesus Christus wiederkommt. Jetzt, dann, heute, morgen, nächste Woche, immer. Bitte jetzt kein Leistungsdruck, ja? Das heißt nicht, dass wir bis zum Burnout nur noch auf die Straße laufen. Das wäre jetzt ein falsches Verständnis. Aber da, wo der Herr uns zeigt, jetzt rede und schweige nicht, da sage es weiter. Und auch natürlich bei den Missionseinsätzen. Also wir sind immer praktisch dem Herrn zu Diensten und auch den Menschen, die die Rettung bedürfen. Und jeder braucht Jesus. Und die vierte Frage, wo sollen wir das Evangelium verbreiten? Antwort, überall, an dem Platz, an dem Gott uns hingestellt hat, am Arbeitsplatz, bei den Nachbarn, in der Schule, beim Einkaufen, im Urlaub, bei Missionseinsätzen und so weiter. Ja, wir nehmen auch in den Urlaub immer einige Traktate mit. Man lernt da auch gerade Leute kennen, wenn man so Zeit hat. Und da ist immer schön, wenn man dann so beim Abschied spätestens oder auch vorher schon vielleicht ins Gespräch kommt und dann noch ein Traktat als Geschenk übergibt. Ich schließe mit zwei Zitaten. Das erste stammt aus der Bibel und das zweite von Vance Havner. In Sprüche 24, Vers 11 steht: Rette die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtung hinwanken, o halte sie zurück. Rette. Nicht wir retten sie, aber der Herr rettet sie durch uns. Ja, wir können niemand retten. Aber wenn wir durch unser Leben und auch durch die Botschaft Jesus verkündigen, dann kann noch manche Seele gerettet werden. Und wir wissen auch nicht, wie lange. Wir haben den ersten Predigt gehört. Manchmal dauert es Jahre oder Jahrzehnte. Ich durfte auch noch erleben, dass mein Vater einige Monate vor seinem Heimgang den Herrn annahm. Ich habe lange gebetet. Und da möchte ich auch euch ermutigen, nicht aufzuhören, zu beten und zu hoffen. Und Vance Havner sagt: Wir sind hier, um zu predigen, dass die Sünde schwarz ist, dass die Hölle heiß ist, dass das Gericht unausweichlich ist, dass die Ewigkeit lang, ich würde sagen endlos ist und dass die Errettung aus Gnaden ist. Das wollen wir verkündigen und der Herr möge uns dazu Gnade schenken. Amen.